The political and religious leaders that have shocked this city.
Hello? Hello?
Hello?
Perhaps you need another shot.
Bless me, Father, for I have sinned.
Die Redaktion 17 Grad heißt Sie herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur dritten und letzten Folge unserer Bier-Trilogie. Heute wollen wir einen Blick auf die Zeit des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkrieges werfen. Wir sind davon ausgegangen, auf diverse Informationen und reichhaltiges Material zum Thema Bier in Deutschland von 1933 bis 1945 zu stoßen. Doch mussten wir mit Erstaunen feststellen, dass jene Zeit, puncto Bier, wissenschaftlich bisher so gut wie gar nicht bearbeitet worden ist. Vor dem Hintergrund, dass Millionen deutscher Männer in Uniform herumliefen und zu der Zeit Bier als das Männergetränk schlechthin galt, ist es erstaunlich, dass wir kaum Zeugnisse dafür fanden. Die deutsche Wehrmacht stand in jahrhundertealter Tradition biertrinkender Soldaten. Man denke nur an den Zapfenstreich. In jeder Werkskantine war es Usus, auch schon tagsüber Bier zu trinken. Gleiches gilt für die Organisation TOT und den Kantinen des Reichsarbeitsdienstes. Bier war also das Massengetränk der Deutschen, in Klammern männlichen Gesellschaft, in der NS-Gesellschaft. Nicht umsonst trafen sich die SA-Abteilung in den berühmt-berüchtigten Sturmlokalen. Im Gegensatz dazu versuchte die SS in ihren, in Anführungszeichen, Elite-Denken, die Abstinenz zu propagieren. Wir hoffen, dass in der folgenden Sendung unsere Schnitzeljagd für die ein oder andere Erhellung sorgt und die Wissenschaft sich aufgefordert fühlt, sich diesem Thema zu widmen.
Und verpassen Sie heute auf gar keinen Fall die sechste Folge von Überall die Radionovella.
Eine der wenigen Brauereien, bei der die Zeit des NS nicht nur eine dunkle Wolke über dem Land ist, die bestenfalls als Zeit des Preisstopps, der Einschränkung der unternehmerischen Freiheit und der Bombenschäden Erwähnung findet, ist die Rothausbrauerei in Baden-Württemberg. Dies liegt vermutlich daran, dass sie die einzige Staatsbrauerei im Besitz eines Bundeslandes ist. Seit 1933 war Walter Köhler, der badische Ministerpräsident und NSDAP-Mitglied seit 1925, Aufsichtsratsvorsitzender der Rothausbrauerei. Darüber hinaus war er ab unterschiedlichen Zeitpunkten Leiter der Wirtschaftskammer Baden, Leiter der Gauwirtschaftskammer Oberrhein, Wehrwirtschaftsführer und ab 1940 Leiter der Finanz- und Wirtschaftsabteilung beim Chef der Zivilverwaltung im besetzten Elsass. Da Köhler auch Leiter der Rohstoffabteilung war, mangelte es der Rothausbrauerei bis weit in den Krieg hinein nicht an Gerste, Hopfen und Brennstoffen. Die Rothausbrauerei profitierte 1938 von der Arisierung der im jüdischen Besitz befindlichen Firma Samuel Bloch & Co. in Freiburg und erhielt von dort eine komplette Brennereieinrichtung. Von der elsässischen Brauerei Schlör in Mühlhaus wurden sich diverse Maschinen einverleibt und die Brauerei im Elsass als Zweigbetrieb weitergeführt. Bei der Versorgung mit Hopfen profitierte der Betrieb von der Belieferung aus dem annektierten tschechoslowakischen Böhmen. Die oben genannten Beispiele werfen nochmal einen dicken Schatten auf den oft so heldenhaft geschilderten Widerstand gegen die Demontage in Deutschland nach 1945. Zum Zeitpunkt des 150-jährigen Bestehens 1942 wird die Rothausbrauerei in einer Festschrift als nationalsozialistischer Musterbetrieb gewürdigt. 1937-38 wurden bei Rothaus 40.000 Hektoliter Bier produziert, 1941-42 80.000, 1942-43 70.000, 1943-44 brach die Produktion auf 42.000 Hektoliter ein. 1945 war sie mit 1.700 Hektolitern quasi zum Erliegen gekommen. Dies lag aber keineswegs an der Beschädigung der Produktionsstätten, sondern an der relativen Nähe der Alliierten schon Monate vor Kriegsende, was den Nachschub der Brauerei zum Beispiel aus dem Elsass unterband. Außerdem verhängten die Franzosen in ihrer Zone 1945 ein Produktionsverbot für Bier, um mehr Ressourcen für Grundnahrungsmittel zu haben. Das Bier wurde zumeist in Eichenfässern versandt, die innen mit einer Pechschicht bestrichen waren, um bei längeren Transporten, zum Beispiel für die Wehrmacht, einen bakteriellen Befall zu vermeiden. 1943 und 1944 zahlte die Brauerei, trotz Produktionsrückganges, noch 30.000 bzw. 20.000 Reichsmark Dividende an den badischen Staat. Aus der Broschüre zum Firmenjubiläum 1942 wird klar, dass die Welt auch am deutschen Bier genesen sollte. Zitat: In allen größeren Städten Badens, Württembergs und der Schweiz erfreut sich das Tafelbier der Staatsbrauerei Rothaus immer mehr einer steigenden Beliebtheit und erfüllt vornehmlich die Aufgabe, als edles deutsches Bier das tschechische Pilsener Bier zu verdrängen. Es wird vermutet, dass die Rothausbrauerei in den letzten Kriegsjahren ihre Produktion mit Kriegsgefangenen und Zwangsarbeitern aufrechterhielt. Beweisen lässt sich dies nicht, da das Firmenarchiv 1945 bei Luftangriffen auf Freiburg zerstört wurde. Rekonstruieren lässt sich diese Annahme nur dadurch, dass die Anzahl der im badischen Brauereiwesen Beschäftigten von 1939 3.163 auf 1944 1.813 zurückgehen, obwohl die Produktion bis in das letzte Drittel 1944 auf hohem Niveau gehalten wurde. Der Spatenbräu-Brauerei gelang 1933-34 trotz sinkender Exporte durch erhöhte Inlandsnachfrage eine erstmalige Steigerung der Produktion, die seit der Weltwirtschaftskrise 1929 eingebrochen war. Die Steigerung der Produktion wurde 1934-35 fortgesetzt. Auch der Export zog an. Wohl auch, weil Spatenbräu auf der Weltausstellung in Brüssel 1934 den Grand Prix gewann. Spatenbräu trat 1933 unmittelbar dem Reichsniederstand bei und wurde Mitglied in der Deutschen Arbeitsfront. Ab Kriegsbeginn kam es zu Beeinträchtigungen der Produktion durch Einziehungen von Mitarbeitern zur Wehrmacht, der Requirierung von Fahrzeugen, unzureichender Belieferung mit Rohstoffen, der Kontingentierung von Brennstoffen und Verordnungen, die zur Einschränkung der Beschaffung von Maschinen und Apparaten führten. Sogenanntes Heilbier, später Spatenvollmalz genannt, mit 7,3% Stammwürze, wurde nur noch für Krankenhäuser und Lazarette produziert. Hierfür gab es Malz-Sonderzuteilungen. Laut Geschäftsbericht gab es 1941-42 514 Gefolgschaftsmitglieder, gleich Angestellte und Arbeiter, davon 210 bei der Wehrmacht. 1939 hatte Spatenbräu noch 786 Beschäftigte. Der Geschäftsbericht nennt 1941-42 42 ausländische Arbeiter im Betrieb und merkt an, Zitat, in den letzten Tagen gelang es uns, 10 gefangene Franzosen und 20 tschechische Arbeiter zu bekommen. Ab Februar 1942 musste nach einem Erlass der Stammwürzegehalt von den üblichen 7,5% für Lagerbier und 10,3% für Exportbier auf 3,5% für Schankbier reduziert werden. Alle Spezialbiere wurden nicht mehr produziert. Ab Juli 1942 war auch der Bierversand über eine Entfernung von mehr als 250 Kilometern verboten. Ab 1943 kam es zu Bombenschäden und 1944 zu erheblichen Zerstörungen an der Brauerei. Die Produktion war aber nur kurzfristig unterbrochen. Seit 1944 wurden in den Betrieb italienische Kriegsgefangene und Krim-Tataren eingesetzt. Die Schlaf- und Waschräume für Kriegsgefangene und sogenannte ausländische Arbeiter, 1943 78 Personen, 1945 89 Personen, befanden sich in einem Keller auf dem Werksgelände. Die Warsteiner Brauerei. Der Warsteiner Brauerei gelang es, den Bierausstoß von 7.601 Hektoliter 1933 auf 12.887 Hektoliter 1939 zu steigern. Mit der Steigerung der Produktion konnte ein neues kupfernes Weigelwerk gekauft, das Maschinenhaus renoviert und weitere Anbauten an die Brauerei ausgeführt werden. Aus Malzmangel kreierte die Warsteiner Brauerei ein bierähnliches Getränk aus Molke und Hopfen. Die Warsteiner Brauerei erlitt keine Bombenschäden und hatte während der NS-Zeit innovative Investitionen getätigt. Der Modernisierungsschub der NS-Zeit wirkte auch hier. 1945 produzierte Warsteiner mehr Bier als 1939. Von der berühmten Stunde Null keine Spur. Mahn und Olerich Rostock. Bei Mahn und Olerich kam es ab 1938 zu einer Kontingentierung der Rohstoffe auf der Grundlage des Vorjahresabsatzes. Mit Kriegsbeginn wurden die Malzkontingente weiter reduziert. Dies führte aber zu keinem Produktionsrückgang, da der Stammwürzegehalt abgesenkt wurde. Für die Gefolgschaft wurde die reguläre Wochenarbeitszeit in der Produktion auf 60 Stunden und 54 Stunden in der Verwaltung erhöht. Später wurde in der Verwaltung auch 60 Stunden gearbeitet. Personal musste an die Wehrmacht, die Rüstungsindustrie und für die Beteiligung am Bau des Pommernwalds abgegeben werden. Im Laufe des Jahres kam es zu Versorgungsschwierigkeiten mit Treibstoff, Kohle, Transportgefäßen und Ersatzteilen. Der Flaschenbierabsatz wurde massiv erhöht. Wegen der Transportschwierigkeiten bzw. Verbote wurden die Absatzgebiete unter den Brauereien neu aufgeteilt und es kam zu Monopolstellungen in einigen Gebieten. Ende 1941 stand, bezogen auf die gesamte Brauwirtschaft, nur noch 40% der Braugerste der Vorkriegszeit zur Verfügung. Hergestellt wurde von Mahn und Olerich Spezialbier mit 7% Stammwürze, Schankbier 4%, Malzbier unter Zugabe von Zucker und Süßstoff und Karamell-Einfachbier. Der stabilen Bierversorgung der Bevölkerung und der Wehrmacht kam vor dem Hintergrund der Erfahrungen aus dem Ersten Weltkrieg eine politische Dimension zu. 1941 war die Belegschaft der Brauerei auf die Hälfte reduziert. Allerdings wurde 1941 auch die firmeneigene Badeanstalt mit Masseur und Höhensonne eingeweiht. Wahrscheinlich bereits seit 1940 bekam die Brauerei aus dem kriegsgefangenen Mannschaftsstammlager Stallag Neubrandenburg französische Kriegsgefangene zur Verfügung gestellt. Laut Vertrag zwischen Stallag und Brauerei entsprach die Bezahlung 60% des reichseinheitlichen Stundenlohnes. In welcher Höhe oder ob er überhaupt ausgezahlt wurde, bleibt unklar. Aus einem Bericht des Brauereidirektors an den Aufsichtsrat aus dem Juli 1941 heißt es, Zitat, »Gott sei Dank hat man uns bisher immer noch die Franzosen belassen. Ohne die säßen wir fest.« Seit 1943 Einsatz ukrainischer Zwangsarbeiterinnen. Die Zwangsarbeiterinnen wurden in einem Lager auf dem Werksgelände, das von einer Mauer umgeben war, in Wohn- und Schlafbaracken untergebracht. Die Versorgung fand im Lager statt. Das Lagertor wurde um 19 Uhr geschlossen. Im April 1942 kamen 8 Menschen ums Leben, als das Ausländerlager bei einem Bombenangriff getroffen wurde. Im Juni 1943 arbeiten 45 französische Kriegsgefangene und 21 sogenannte Ostarbeiterinnen in der Brauerei. Die Produktion lief bis Anfang 1945 auf dem hohen Vorkriegsniveau, bei verschlechterter Qualität des Bieres. Dann wurde die Brauerei wegen Kohlenmangels stillgelegt.
Meldungen aus dem Reich vom 2.2.1940. Der nach den Erfahrungen im Ersten Weltkrieg erwartete Bierumsatzrückgang von 25% ist ausgeblieben. Im Gegenteil, beispielsweise in Westdeutschland Umsatzsteigerung von bis zu 300%. Besonders da kein Rückgang, wo größere Rüstungsbetriebe oder Truppeneinheiten. Fachkreise vertreten die Meinung, auf Dauer würde es bei Vorkriegsumsatz bleiben. Herabsetzung des Stammwürzegehaltes auf 9% wurde auf süddeutschen Einspruch nicht restlos durchgeführt. Brauereien wurde zu wenig Braugerste zugeteilt. Fehlmenge Bier fast 200 Millionen Hektoliter. Im Westen soll Großbrauerei schon Mitte Februar kein Malz mehr haben. Einführung des schwächer gebrauten Bieres überraschend gut gelungen. Laut Fachleuten ist 8% Stammwürzegehalt die unterste Grenze einer möglichen Herabsetzung. Einsatz von Zwangsarbeitern auch bei der Union Ritter Brauerei, Außenkommando der Untersuchungshaftanstalt Dortmund, der Brauerei Engelhardt Berlin, italienische Militärinternierte, der Kindl Brauerei Berlin, polnische, französische und sowjetische Kriegsgefangene, der Brauerei Dietrich Düsseldorf, Außenkommando des Strafgefängnisses und der U-Haftanstalt Düsseldorf-Derendorf. Frankreich, Juni, Juli 1941. Die Bierversorgung wird immer knapper. Rostock, 1941. Die Brauerei Mahn und Ulrich kann die erhöhte Nachfrage nach Flaschenbier nicht decken und empfiehlt daher den Kantinen der Wehrmacht und des Arbeitsdienstes, Fassbier zu beziehen. Meldungen aus dem Reich vom 9.06.1941. Rückwirkende Verringerung der Malzzuteilung für 1.12.1940 bis 30.11.1941 führt zu Problemen, da große Teile schon aufgebraucht sind. Daher Biermangel gerade im Sommer. Dresden, Bierverkauf im April am Monatsmitte fast eingestellt. Bier wird in vielen Gaststätten nur noch tage- oder stundenweise ausgeschenkt, besonders in Gebieten, in denen infolge zahlreicher Einquartierungen von Militär ein Überbedarf entstanden ist. In vielen Gebieten allgemeine Verstimmung der Bevölkerung, da die breite Masse heute ihr Bier als unentbehrlich ansieht. Verschärfung noch durch gleichzeitige Tabak- und Fleischverknappung. Süddeutsche Bevölkerung betont, dass Bier dort Volksgetränk und nicht Genussmittel sei. So sei es in Franken und Bayern üblich, dass der Arbeiter zum Vespern und Mittagessen seine Flasche Bier trinke. Die Industrie weist darauf hin, dass Kürzung der Kontingente für die Fabrikkantinen sich auch arbeitsmäßig auswirken müsse, besonders in der Metallindustrie wegen Staub und Hitze. Nürnberg. Arbeiter bei Bau eines Luftschutzkellers haben ernstlich mit Arbeitsniederlegung gedroht. In dortigem Rüstungsbetrieb hat die Gefolgschaft erklärt, keine Überstunden mehr leisten zu wollen, falls es bei Bierreduzierung bliebe. Allgemein wird von großen Teilen der Rüstungsarbeiterschaft und Landarbeitern gefordert, dass Bierausschank an andere Verbraucher stärker eingeschränkt werden müsse, die Arbeiterschaft ihr Bier im bisherigen Umfang weiter erhalte. Ähnliche Meldungen aus Augsburg, Würzburg, Aachen, Dessau, Münster, Braunschweig, Potsdam, Neustettin. 1943. Die deutschen Brauereien bringen zu Beginn des Jahres ein sogenanntes Einfachbier, eine dunkle Sorte, auf den Markt. Unter den einheimischen Biertrinkern findet die neue Marke zunächst keinen besonderen Anklang. Dafür werden mit den Kantinen der Zwangsarbeiterlager neue Absatzmärkte erschlossen. Zudem kommt dem Einfachbier bald auch ein psychologisches Moment zugute. Die Verbraucher vermuten in ihm, aufgrund seiner dunklen Färbung, höhere Nährwerte als im hellen. Offenbar wirkt hier der alte Ruf des Malzbiers mit. Frankreich, Januar bis März 1943. Obwohl den Brauereien nur ein Fünftel des friedensmäßigen Bedarfs an Rohstoffen zur Verfügung steht, muss das Bier in erheblichem Umfang als Ersatz für die fehlenden Konsumweine herangezogen werden. Die Wehrmachtsversorgung mit Bier ist befriedigend. Sie wird in den kommenden Monaten in erhöhtem Umfang, das heißt mit 110.000 Hektoliter je Monat gegenüber 90.000 Hektoliter bisher durchgeführt. November 1949. Die Holstenbrauerei Hamburg fordert von der Finanzbehörde der Stadt Hamburg, Verbindlichkeiten der SS zu begleichen. Es handelt sich um eine unbezahlte Rechnung für Bierlieferungen von Holsten an die Kantine der SS-Gemeinschaft Neuengamme vom 13.08.1945.
Yeah. Schon immer hat es Menschen gegeben, die für ihre Überzeugung gekämpft und dafür das persönliche Wohlbefinden hintan gestellt haben. Männer und Frauen wie wir, deren Glück im Kampf für eine bessere Welt auf der Strecke zu bleiben droht. Dies ist ihre Geschichte und so oder so ähnlich trägt sie sich zu, täglich, überall.
Was bisher geschah? Derweil der größte Teil unserer Heldinnen und Helden das Leben in vollen Zügen genießt, schwebt über Claudia immer noch die dunkle Wolke der Ungewissheit.
Hallo Claudia, was darf's denn sein?
Hi Manu, ein Neuländer und eine Schachtel blaue Goloas, bitte.
Du rauchst?
Nee.
Ein Pilz und die Kippen.
Danke. Sag mal, war Matze eigentlich schon da?
Nö, bisher nicht.
Na super. Hast du irgendwas zu lesen da?
Na klar, jede Menge. Neue Stadt, konkret, Jungle World, Junge Welt, Bandiera Rossa, Freitag, Samstag, Sonntag, Antifa heute und natürlich unser Viertel im Fokus. Da hinten, bedien dich.
Danke. Unfreiwillige Sendepause. Anschlagsserie auf Handymasten gibt weiterhin Rätsel auf. Immer noch keine Spur. Polizei bittet um Mithilfe. Unglaublich, diese Penner. AWO Ortsbeirat tagt. Eröffnung der Gedenkstätte ehemalige Synagoge verschiebt sich weiter. Das Blatt kann man echt nicht lesen. Was schreiben denn die Genossen? Dschihad und Imperialismus. Verfassungsschutz und Faschismus? Nepper, Banker, Bauanfänger. Matze, da bist du ja endlich.
Hi Claudia, das war wieder ein Tag, ich sag's dir. Erster anaphylaktische Schock auf der 7, dann fast zeitgleich ein Multiorganversagen in der Intensiv und dann stehen überall diese Bullen im Weg mit ihren sogenannten Ermittlungen. Einer ist mir sogar zum Rauchen nachgelaufen.
Die Bullen? Was wollen die denn?
Matze, ein Neuländer?
Wie immer, ja, danke.
Jetzt erzähl schon, die Bullen?
Du kriegst auch gar nichts mehr mit, oder?
Kein Wunder, wenn du mich nie zurückrufst. Außerdem habe ich die ganze Zeit gearbeitet. Während Caro zum Beispiel sich auf irgend so einem spirituellen Heilkräuter, was weiß ich was, Workshop auf dem Land rumtreibt.
Also, erst war da der Feueralarm, dann kommt mir der Kommandant entgegen und stell dir vor, der hat das Feuer gelöscht.
Der Ernesto?
Eben der. Und er verkündet, dass er jetzt nach Hause geht, entlässt sich praktisch selbst. Eben will ich das in seiner Patientenakte vermerken. Das ist ja auch ein Versicherungsproblem. Da kommen die Bullen und wollen mit dem Unbekannten sprechen.
Ja, der Unbekannte, was ist denn eigentlich mit dem?
Eins nach dem anderen. Ich geleite die Herren also zu Zimmer 750, öffne die Tür und er ist weg.
Weg?
Weg!
Dein Bier, Matze, sorry. Ist viel los gerade.
Ja, und wisst ihr denn jetzt, wer der Kerl eigentlich ist?
Keine Papiere, kein Portemonnaie. Nur eine völlig durchweichte Packung Overstolz in der Hosentasche.
Overstolz.
Irre, oder? Raucht kein Mensch mehr heute. Bei der Polizei ist jedenfalls keine Vermisstenmeldung eingegangen. Es ist, als hätte der Typ nie existiert. Allerdings war der gestern noch so geschwächt, er hätte gar nicht alleine abhauen können. Es muss ihm also jemand geholfen haben. Wobei, es ging mir auch schon besser. Seine Commotio Cerebri ist erstaunlich schnell abgeklungen und auch von den äußeren Verletzungen werden wohl nur ein paar Narben bleiben.
Ich muss los.
Hä? Und die Rechnung zahle ich wohl mal wieder.
Endlich zu Hause. Scheiße, der Unbekannte muss Manne sein. Wenn jetzt alles rauskommt, ich pack das nicht. Ich muss mit irgendjemandem reden. Aber mit wem? Mit Caro? Wie soll das denn gehen? Ich sag dann einfach so, ganz locker und freundschaftlich, Caro, ich muss dir was sagen. Und sie dann so...
Ja?
Das Gefühl habe ich auch schon länger, dass du mir was verschweigst.
Weißt du, also ich glaube, es gibt niemanden, der mich so gut kennt wie du. Und du weißt, wie wichtig du für mich bist.
Ja.
Aber es gibt da etwas, was du nicht weißt. Ich konnte es dir damals nicht sagen. Es ging nicht. Du warst ja völlig fertig, also damals vor 20 Jahren, nach dem Banküberfall und den Schüssen und der Sache mit Manne.
Ja.
Also ich hoffe einfach, du verstehst das. Du musst mir glauben, dass das für mich nicht leicht war. Ich musste eine Entscheidung treffen und ich dachte, für dich sei es besser.
Claudia, was willst du mir sagen?
Ja, also, weißt du, der Manne, also Balzac, du weißt schon, Manne ist damals nicht mit dem Geld abgehauen.
Er ist nicht mit dem Geld abgehauen?
Nein.
Aber er ist auch nicht mit dem Flugzeug abgestürzt?
Nein.
Er hat uns nie betrogen, wie du immer behauptet hast. Und ich hab dir vertraut?
Ich wollte doch nur dein Bestes. Was machst du da? Lass das Messer! Du kannst damit nicht umgehen! Nein, Caro, tu das nicht! Ich hab dir vertraut! Nein, Caro! Sei verdammt für eine Kettensäge!
Puh. Nein, also, Caro darf es definitiv nie erfahren. Und wenn ich Matze sage? Der ist schließlich ein alter Kampfgenosse. Wir haben den Roten Aufbau zusammen gegründet. Noch ein Bier, Matze? Du, mir hat da neulich wer was erzählt. Da würde mich mal deine politische Meinung interessieren.
Aber gerne doch.
Also vor ungefähr 20 Jahren gab es eine revolutionäre Gruppe, die haben einen Banküberfall durchgeführt.
Okay.
Die Mehrheit hatte entschieden, das Geld für den revolutionären Kampf im Trikont einzusetzen.
Okay.
Etwas ging schief.
Okay.
Es kam zum Waffeneinsatz. Der Genosse, der das Geld überbringen sollte, konnte es nicht mitnehmen. Der ganze Fahndungsapparat lief schon. Er flieht, das Geld bleibt da. Nur eine Person aus der Gruppe wusste Bescheid.
Was hat diese Person getan?
Sie hat soziale Kämpfe unterstützt.
Was für soziale Kämpfe hat sie unterstützt?
Naja, dann doch eher hier.
Eher hier? Was soll das heißen?
Ein Haus. Sie hat ein besetztes Haus gekauft. Das sollte geräumt werden.
Hat sie es behalten?
Ja.
Zieht sie Gewinn aus diesem Haus? Hat sich die Angeklagte um den Genossen gekümmert? Angeklagte, haben Sie sich auf Kosten Ihrer Genossen an diesem Haus bereichert?
Ja.
Schuldig im Sinne der Anklage.
Nein. Nein, niemand von den alten Genossen geht auf gar keinen Fall. Es gibt niemanden. Niemanden, mit dem ich darüber reden kann. Ich kann einfach nur hier sitzen. Allein. Vollkommen allein.
Hi!
Oh nein, die Kommandante gibt's ja auch noch. Ach, hi Ernst.
Ich habe mich schon wieder ausgesperrt. Kann ich bei dir warten, bis Sascha oder Mouflon so kommen?
Von mir aus?
Mensch, Claudia, jetzt sitzen wir hier plötzlich zusammen. Du bist ja für mich immer noch die geheimnisvolle Unbekannte. Wer bist du? Was denkst du? Was bewegt dich?
Das willst du definitiv nicht wissen.
Da gibt es doch etwas, das dich bedrückt.
Ach Scheiße, was soll's? Ja, ja. Es gibt einen dunklen Punkt in meiner Vergangenheit. Es ist schon 20 Jahre her, aber ich komme nicht darüber hinweg.
Verstehe.
Weißt du, wir wollten damals schon die Welt verändern. Das Schweinesystem.
Verstehe.
Ich habe da mitgemacht bei einer Sache. Ich musste etwas Schreckliches tun. Es ging nicht anders. Plötzlich hatte ich allein die Verantwortung und musste eine Entscheidung treffen.
Verstehe.
Ich habe überlegt, alleine, was politisch das Richtige ist. Aber ich durfte es nie jemandem sagen. Nicht einmal meinen besten Freunden. Ich habe es getan. Es war richtig, aber ich durfte nie die Wahrheit sagen. Das macht verdammt einsam.
kann so nicht weiterleben.
Sag doch sowas nicht, Claudia! Das muss dich ja schrecklich mitgenommen haben. Na, wer wird denn weinen? Du bist doch nicht alleine, komm, lass dich mal in den Arm nehmen.
Das tut so gut.
Und das tut das auch gut?
Oh, Ernst. Alte Scheiße, was war das denn? Das fehlt mir gerade noch.
Na, jetzt ist es endlich raus. Aber, geneigte Zuhörerinnen und Zuhörer, wie hätten Sie damals an Claudias Stelle entschieden?
Verpassen Sie nicht die nächste Folge von Überall, wenn Caro sagt...
Was ist denn los mit euch? In ein paar Tagen ist die Nazi-Demo und das Einzige, was euch interessiert, ist dieser Boulevard-Scheiß.
Informationen aus den Konzentrationslagern. Es gibt einige exemplarische Berichte, die Aufschluss über die Rolle des Bierkonsums im Konzentrationslager Dachau geben können. Die SS unterhielt auf dem KZ-Gelände unterschiedliche Kantinen, Küchen, ein SS-Casino und bereits außerhalb des eigentlichen Lagergeländes ein Gemeinschaftshaus. Dass dort auch Bier ausgeschankt worden ist, belegt ein Rechtsstreit von 1933 bis 1936 zwischen der zuständigen Kommune und der KZ-Kommandantur über die Entrichtung der damals obligatorischen Biersteuer. Die Biersteuer belegt, dass die SS für ihren eigenen Bedarf Bier herstellen ließ. Dies deutet auch eine Bierflasche mit der Aufschrift SS-Lager Dachau an, die im Bereich des SS-Geländes des KZ Dachau gefunden wurde. Außerdem konnte ein Bierkasten geborgen werden, der die Aufschrift Hackerbräu 1937 trägt. Allerdings belegt dieser einzelne Fund natürlich nicht, dass Hackerbräu grundsätzlich das Bier für die SS produzierte. Der Alkoholkonsum beschränkte sich nicht allein auf das weitläufige Dachauer Lagergelände. Die SS-Mitglieder in Dachau stellten für das 8000 Einwohnerstädtchen Dachau eine beachtliche Größe dar. In ihrer Freizeit und am Abend suchten diese Männer auch die Dachauer Gaststätten auf. Um ihre Disziplin sicherzustellen, setzte KZ-Kommandant Luritz daher in seiner Funktion als SS-Standortführer im Juli 1937 einen eigenen Patrouillendienst ein, der nach Zapfenstreich die Urlaubsscheine der SS-Mitglieder in den Gaststätten kontrollierte. Einzelne Dachauer Lokale waren für ihre Beliebtheit bei der SS bekannt, wie zum Beispiel der Gasthof Hörhammer. Doch weil der Wirt sich kritisch über das Benehmen eines SS-Mannes äußerte, verbat die Dachauer Lagerführung 1937 ihren Männern den Besuch des Lokals. Erst nach Zahlung einer Geldbuße und einer in der Zeitung veröffentlichten Entschuldigung des Wirtes kehrten SS-Mitglieder dort wieder ein. Aber auch außerhalb des Dachauer Stadtgebietes fielen SS-Angehörige durch ihren Bierkonsum auf. So besichtigten in den 1930er Jahren 7 Dachauer SS-Mitglieder eine Münchner Brauerei. Auf dem Rückweg zum Konzentrationslager verursachten die angetrunkenen Männer einen Unfall mit einer vollbesetzten Straßenbahn und lieferten sich eine Schlägerei mit Passanten und der Polizei. Und wohl aus Sorge um das Außenbild der SS verbat der bereits erwähnte KZ-Kommandant Luritz 1937 seinen Männern das Tragen von SS-Uniformen auf dem Münchner Oktoberfest. Bier und andere Produkte wurden auch als Prämie an SS-Angehörige ausgegeben. Nach dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion 1941 ermordete die SS im Konzentrationslager Dachau mehr als 4000 sowjetische Kriegsgefangene. Im Anschluss an die Morde ließ die Lagerkommandantur den Exekutionskommandos Sonderrationen Schnaps, Bier und Zigaretten zuteilen. In Neuengamme gab es, wie im Kasernenleben auch außerhalb der SS, eine Mannschaftskantine, in der Bier ausgeschenkt wurde. Nach Dienstschluss konnte das SS-Personal die Kaserne verlassen und gastronomische Betriebe aufsuchen. In den gedruckt vorliegenden Standort- und Kommandanturbefehlen des KZ Auschwitz ist der Sonderbefehl vom 15.01.41 abgedruckt, in dem der Lagerkommandant den SS-Unterführern und Männern verbietet, während der Dienstzeit alkoholische Getränke zu sich zu nehmen. Die Kantine sei deshalb angewiesen, von 8 bis 12 und 14 bis 17 Uhr keine solchen Getränke auszuschenken. Bierlieferant für Neuengamme war die Holstenbrauerei. Es liegt eine Rechnung aus dem Jahr 1945 über mehrere Hektoliter vor. Ausgeschenkt wurde im freien Verkauf, es gab keine Bevorzugung nach Dienstgrad, ebenso wenig ein Belohnungssystem in Form von Bierzuteilungen an Funktionshäftlinge. Auch liegen keine Hinweise auf Bierrationierungen vor. Es gibt Fotos fröhlich feiernder Uniformträger und Aufnahmen von Weihnachtsfeiern der SS mit Weinflaschen auf den Tischen. Es liegt ein Bericht vor, KZ-Kommandant Pauli habe bei einer Feier dem Leiter des Klinkerwerks den Befehl gegeben, Gläser mit Alkohol zu trinken, was dieser abgelehnt habe. Motiv war wohl ein gruppendynamisches Spielchen. Ingenieur Kahn war SS-Schütze der Reserve und stand damit auf der untersten Hierarchiestufe, war aber dem Kommandanten als ziviler Angestellter des SS-Unternehmens Deutsche Erd- und Steinwerke nicht unterstellt. Pauli wollte wohl ausprobieren, wie weit seine Durchsetzungskraft ging. Auf dem Gelände des Konzentrationslagers Buchenwald sind bei archäologischen Grabungen ein ganzes Sortiment von Keramikflaschenverschlüssen verschiedener Brauereien sowie einige verrostete Bierkästen zutage gekommen oder bei Oberflächensammlungen gefunden worden. Es gibt einzelne Hinweise auf Bierlieferungen, zum Beispiel durch die Brauerei Deinhardt, Weimar. In Berichten wird der Alkoholkonsum der SS-Leute wiederholt erwähnt. Trotzdem ist nicht anzunehmen, dass Himmler, der bekanntlich Antialkoholiker war, für die Grundversorgung seiner SS-Leute Bierdeputate vorgesehen hatte. Die SS-Wachleute kauften sich ihr Bier selbst bzw. nahmen es in der Kantine, deren Bezugslisten allerdings nicht überliefert sind, zu sich. Nur im Bestandsbuch der SS-Küche, die regelmäßige Kontingente von Branntwein und Wein verzeichnet, erscheint im Dezember 1944 einmalig auch Bier. Am 16. und 17. Dezember kaufte die Küche 1504 Liter Bier und verteilte sie vollständig am 23.12.1944 als Weihnachts-Sonderzuteilung.
Bedeutung von und Umgang mit Alkohol im Allgemeinen und Bier im Speziellen während des Nationalsozialismus bleiben nach unserer Recherche uneindeutig. Die offizielle ideologische Haltung der Nationalsozialisten indes war eindeutig. Robert N. Proctor, US-amerikanischer Wissenschaftstheoretiker, sieht die Herrenrasse-Ideologie als untrennbar mit der Gesundheitspropaganda der Nationalsozialisten verbunden. NS-Wissenschaftler waren die ersten, die eine Verbindung zwischen Tabakrauch und Lungenkrebs herstellten, und das Dritte Reich fuhr die aggressivste Anti-Raucher-Kampagne der Moderne. Ein ständiges Thema der nationalsozialistischen Ernährungspropaganda war die Rückkehr zu einer natürlichen Ernährungsweise mit wenig Fleisch, Fett und Süßen und stattdessen viel Getreide, frischem Obst und Gemüse, frei von künstlichen Zusätzen und Stimulantien wie Kaffee, Alkohol oder Tabak. Bereits in der Hitlerjugend begann die Gesundheitserziehung. Das Jahr 1939 wurde zum Jahr der Gesundheit proklamiert. Reichsjugendführer Baldur von Schirach erfand dafür im Rahmen von 10 Geboten das Motto: Du hast die Pflicht, gesund zu sein. Die 10 Gebote lauteten: Erstens, dein Körper gehört deiner Nation, denn ihr verdankst du dein Dasein. Du bist ihr für deinen Körper verantwortlich. Zweitens, du musst dich stets sauber halten und deinen Körper pflegen und üben. Licht, Luft und Wasser helfen dir dabei. Drittens, pflege deine Zähne. Auf ein kräftiges, gesundes Gebiss kannst du stolz sein. Viertens, iss reichlich Obst, rohe Salate und Gemüse, nachdem du sie gründlich mit sauberem Wasser gereinigt hast. Im Obst sind wertvolle Nährstoffe enthalten, die beim Kochen verloren gehen. Fünftens, trink flüssiges Obst. Lass den Kaffee tanken, du hast ihn nicht nötig. Sechstens, meide Alkohol und Nikotin, sie sind Gifte und hemmen dein Wachstum und deine Arbeitskraft. Siebtens, treibe Leibesübungen, sie machen dich gesund und widerstandsfähig. Achtens, du musst jede Nacht mindestens 9 Stunden schlafen. Neuntens, übe dich in der ersten Hilfe bei Unglücksfällen, du kannst dadurch der Lebensretter deiner Kameraden werden. Zehntens, über all deinem Handeln steht das Wort, du hast die Pflicht, gesund zu sein. Zudem sahen die Nationalsozialisten den Tabak- und Alkoholhandel fest in jüdischer Hand. Hier würden sie in erster Linie als Zwischenhändler fungieren. So heißt es in einer Schrift des Rassenpolitischen Amtes der NSDAP, nach Schätzung von 1933 seien 75-80% des Alkoholkapitals in jüdischem Besitz. Jüdische Trinkgelage und Betrunkene gäbe es so gut wie gar nicht, da der Alkoholgenuss dem Juden rassenseelisch wenig läge, im Gegensatz zum germanischen Menschen, weshalb die Juden umso besser die Manager des Alkoholhandels werden konnten, um damit Milliarden zu verdienen. Durch hinterhältig geschickte Werbung gelänge es ihnen dabei, die arischen Völker zu verführen. Um dieser perfiden Kampagne entgegenzuwirken und den Alkoholkonsum im Dritten Reich einzudämmen, entwickelte SS-Chef Heinrich Himmler seine eigene und gab die Parole aus, dass Mineralwasser nicht teurer als Bier sein dürfte. Diese Vorgabe umzusetzen war relativ einfach, denn die deutsche Mineralwasserwirtschaft war fest in Hand des SS-Wirtschaftsimperiums. Den Anfang dazu machte der Erwerb des Mineralwasserbrunnen Grün bei Marienbad im heutigen Tschechien. Ende 1938 wurde das Unternehmen, das zuvor Konkurs angemeldet hatte, zu einem Spottpreis erworben und in Sudetenquell umbenannt. Sudetenquell wurde zur Keimzelle weiterer Übernahmen. Bis zum Jahr 1943 beherrschte die SS rund 2/3 des gesamten deutschen Sprudelwassermarktes. Der größte Coup war dabei die Übernahme der Quelle Apollinaris. 1852 gegründet, stieß das Bad Neuenahrer Unternehmen jährlich 40 Millionen Flaschen aus. Ebenfalls zum SS Mineralwasser Trust gehörte der Karlsbader Anbieter Mattoni. Mit der Vorherrschaft konnte die SS den Markt diktieren. Sprudelwasser wurde nicht nur billiger als Bier, in den Kasernen der Waffen-SS wurde das gesunde Wasser kostenlos abgegeben, was dem Getränk die Bezeichnung Heinrich-Himmler-Sekt verschaffte. Die geistigen Grundlagen der nationalsozialistischen Rauschmittelbekämpfung stammten aus protestantisch geprägten Abstinenzideologien sowie aus einer völkisch-nationalistisch gewendeten Eugenik und Rassenhygiene. Unmittelbar mit der Machtergreifung der NSDAP 1933 begann die unverhohlene, offene Hetze gegen sogenannte Asoziale, psychisch Kranke, Behinderte, gegen sogenannte Gemeinschaftsunfähige, was immer darunter zu verstehen war.
Love, love, love. Oh, yeah. This whole world is a better place to live when the one you love is in
Diese Kategorien, die zur Klassifikation der Bevölkerung gebildet wurden, erfassten all jene, die nicht dem arischen Ideal entsprachen, aber nicht in die rassistische Schablone des ewigen Juden passten, beispielsweise Nichtsesshafte, Asoziale, Tuberkulosekranke und eben auch Alkoholiker, die den gesunden Erbstrom der Volksgemeinschaft schädigten. Diese sogenannten Asozialen waren von Eheverboten, Sterilisation, Asylierung und Internierung betroffen. Asoziale Männer und Frauen wurden in Konzentrationslager, asozialen Kolonien oder Arbeitserziehungslagern Zwangsarbeit unterworfen. Eine unbekannte Zahl von Insassen überlebte die Lagerbedingungen nicht. Vermeintlich asoziale Jugendliche wurden zur Disziplinierung in Jugendkonzentrationslagern interniert. Wie aus Tätigkeitsberichten der Rostocker Polizei hervorgeht, waren die dortigen Beamten auch mit Maßnahmen gegen Alkoholkonsum betraut. Geflissentlich, sich auf den Runderlass zum Wirtshausverbot berufend, durchkämmten die Polizisten der Schutzpolizei die Wirtshäuser, um Kneipengänge zu protokollieren und jenen ein Verbot für das Betreten von Gaststätten auszusprechen, die sich als regelmäßige Gäste erwiesen. Aus den Akten geht hier, wie auch in anderen Fällen, eine enge Zusammenarbeit mit dem staatlichen Gesundheitsamt hervor. Während dieser half, die Alkoholabhängigkeit festzulegen, riefen im Gegenzug die Mitarbeiter die Polizei um Hilfe, wenn Personen sich nicht freiwillig zur Sterilisation einfanden. Mehrfach eskortierte die Polizei Personen aus rassenhygienischen Gründen zu ihrer Unfruchtbarmachung. Andererseits wurden Alkohol und andere Rauschmittel vor allem im militärischen Kontext auch gezielt eingesetzt. Maß man dem Konsum von Alkohol an den motivierenden und belohnenden Aspekt, zudem durch die Förderung der Kameradschaft, ein integrierendes Moment zu, so stellte die Verabreichung von Schmerz- und Beruhigungsmitteln häufig eine medizinische Notwendigkeit dar, während der leistungssteigernde Effekt von Weckmitteln unter bestimmten Voraussetzungen als sinnvoll und hilfreich angesehen wurde. Salopp formuliert, dienten Pullen und Pillen der Motivierung, Belohnung, Integration, der gesundheitlichen Wiederherstellung und der Leistungssteigerung, so war der Konsum von Genuss und selbst von Rauschmitteln sozial erwünscht und militärisch gewollt, ja, er wurde sogar ausdrücklich gefördert und materiell unterstützt. Dass dies insbesondere hinsichtlich des Alkoholkonsums auch in schwierigen Situationen trotzdem immer wieder den gewünschten Erfolg erzielte, belegt beispielhaft ein Tagebucheintrag eines an der Ostfront als Krankenträgers eingesetzten Wehrmachtssoldaten vom Anfang Dezember 1943.
Es ist immer dasselbe. Sobald meine Kameraden von einem neuen Angriff hören, schimpfen und fluchen sie über den Krieg. Nicht selten wünschen sie Hitler den Tod und sagen in vertrautem Kreise, ihn möge Fieber und Pest befallen, damit das Morden ein Ende nehme. Kaum aber ist die Kompanie verladen und den Grenadieren, die dicht gedrängt zusammenhocken, eine reichliche Menge Zigaretten und Schnaps gegeben worden, wandeln sich Bild und Stimmung gründlich. Von trunksüchtigen Brüdern entkorkt wandern die ersten Flaschen von Mund zu Mund, um eine lustig benebelte Stimmung hervorzurufen. Schon hört man auf den in sausender Fahrt befindlichen Wagen muntere Schlager- und Soldatenlieder, die sich fortpflanzen und schließlich alle Fahrzeuge erfassen. Untergehakt, mit den Armen verkettet, wippen die Lanzer hin und her, lachen, johlen, kreischen, trinken sich zu und sind fidel, als führen sie zu einem Hochzeitsfest. Keiner schimpft mehr auf Hitler, ballt noch die Fäuste oder denkt an den bevorstehenden Kampf. Wüste Zoten machen die Runde und die lautesten Schreier brüsten sich mit ihren Heldentaten. »Ich schlage jedem Iwan den Schädel ein, dass der Bregen spritzt«, erkühnte sich ein Obergefreiter und alle pflichteten ihm gröhlend bei. »Und ich spieße die Hunde auf mein Seitengewehr und kehre ihnen die Fresse nach hinten«, meldet sich sein Gruppenführer zum Wort. »Sie sollen zur Hölle fahren«, schreit bald der Chor, und als ich den Einwand mache, dass manch einer von uns zur Gesellschaft mitreisen wird, erhebt sich allgemeiner Protest. »Kurt, halt's Maul«, rufen sie mir zu, »du säufst nicht und kannst nicht mitreden. Einmal krepieren wir doch in den Schneelawinen, darum ist alles scheißegal.« Weiter geht die Fahrt, in 2 Stunden werden wir ans Ziel gelangen, in die Bereitstellung und angreifen.
führten Alkohol und Rauschmittel bzw. stark wirkende Medikamente hingegen zum Gegenteil, zum Nachlassen bis Ausbleiben der Leistung, zu gesundheitlichen Verschlechterungen, zu sozial desintegrierendem, etwa unkameradschaftlichem Verhalten. Kurz waren das Funktionieren des Einzelnen und die Manneszucht bedroht. So wurde dieser Konsum als Abweichung, als Devianz begriffen und behandelt, sanitätsdienstlich, disziplinar, gerichtlich. Entsprechend wurde auch für die zivile Kriegsgesellschaft der Jahre 1939 bis 1945 diese Ambivalenz, ja nachgerade Dichotomie, im Umgang mit Alkohol- und Rauschmittelkonsum konstatiert. Trotz eher ungünstig zu bezeichnender Quellenlage für die Kriegszeit lässt sich für den Zeitraum 1939 bis 1945 deutlicher als für andere der ambivalente Umgang der Gesellschaft mit der Droge Alkohol herausarbeiten. Die Anforderungen des Kriegsalltags legten die Potenziale des Alkohols als disziplinförderndes, besänftigendes Genuss- und Rauschmittel einerseits und disziplingefährdendes, gefährliches Rauschgift andererseits bloß. Diktatorisches Regime und Kriegsbewirtschaftung bildeten die äußeren Rahmenbedingungen zur regimespezifischen Funktionalisierung des so widersprüchliche Wirkungen zeigenden Suchtstoffs. Wo es der NS-Regierung zur Aufrechterhaltung von Disziplin nützte, verteilte sie Alkohol in Sonderrationen. Wo es Moral und Disziplin zu untergraben schien, verfolgte sie selbst harmlose Alkoholsünder.
Sie hörten die 17-Grad-Sendung Bier im Nationalsozialismus, den dritten und letzten Teil unserer Bier-Trilogie. Die Redaktion 17 Grad bedankt sich bei allen, die uns bei unseren Recherchen unterstützt haben. Vor allem bei Harry Stein, dem Kustos Geschichte des Konzentrationslagers Buchenwald, bei Reimer Möller von der KZ-Gedenkstätte Neuengamme und bei Dirk Riedl, dem wissenschaftlichen Mitarbeiter an der KZ-Gedenkstätte Dachau. Und unser ganz besonderer Dank gilt Peter Steinkamp. Tschüss.